Ja, schön, zum zweiten Mal dafür da sein. Das Thema evangelistischer Lebensstil sind wir letztes Mal eingestiegen. Heute gibt es einen zweiten Teil oder eine Fortsetzung von dem Thema, wo es dann auch so ein bisschen ums Praktische geht. Wie können wir denn evangelistisch leben? Und so als letztes Mal haben wir es verkauft, evangelistischer Lebensstil könnte man so umschreiben, dass ich so lebe, dass mein Leben auf die Liebe von Gott oder eben auf das Evangelium hinweist. Und da drin steckt ja schon etwas. Wenn ich so lebe, dass mein Leben auf die Liebe von Gott hinweist, muss ich mich nicht vergleichen mit, wie es andere machen, wie es andere Leben machen. Oder weil Gott möchte mein Leben brauchen. Gott, der mich geschaffen hat, mit meinen Begabungen, mit meinen Stärken und Schwächen, mit meinem Charakter, dort der Beruf, den ich gelernt habe, in das Umfeld, wo Gott mich hineinstellt, ist mein Leben, mein Kapital, das, was ich kann, was ich Gott geben kann. Und das möchte und kann Gott brauchen. Da sehen wir ja auch ganz viele Geschichten in der Bibel, wie Gott die unterschiedlichsten Menschen mit den unterschiedlichsten Stärken, aber auch grossen Schwächen braucht. Und darum ist mir das ganz wichtig, zum am Anfang zu sagen, es geht darum, dass man wie merkt, mit meinem Leben, mit dem, was Gott mir gibt, kann ich ein Licht sein. Und so wie Gott mich gemacht hat, kann Gott mich brauchen, dass andere Menschen ihn finden dürfen. Und ich glaube, wir Christen sind manchmal dort so ein bisschen, fast ein bisschen, ja, krank. Das ist vielleicht das falsche Wort, aber dass wir einfach so vergleichen mit Leuten, wo es funktioniert, oder? Und denken, ich müsste das so machen. Oder dass wir uns auch vergleichen mit anderen Gemeinden, wo wir vielleicht das Gefühl haben, dort funktioniert es besser, dort kommen mehr Leute zum Glauben, dort sind mehr im Gottesdienst und so weiter. Und das ist eigentlich so schade. Weil wenn wir den Blick uns richten auf andere Menschen, auf andere Kirchen, verlieren wir den Blick auf Jesus. Und wir verlieren auch den Blick auf das, was Gott mir gegeben hat, was Gott euch gegeben hat. Und das ist so kostbar, wenn wir das glauben, dass Gott mich wunderbar und kostbar gemacht hat, dann müssen wir immer bei uns anfangen und dem, was Gott mir gegeben hat. Und das langt Gott. Und, was wir auch angeschaut haben, oder? Die Missio Dei, der theologische Begriff, der auf Deutsch bedeutet Gottes Mission. Es ist Gottes Wunsch, dass Menschen zur Erkenntnis von der Wahrheit kommen, dass Menschen ihn dürfen finden. Es ist Gottes Wunsch. Und manchmal mache ich mich im Gebet wie mit dem Wunsch von Gott eins und sage, Gott, schau, es ist dein Wunsch, dass heute Abend in der Jugendgruppe, im Gottesdienst, dass Menschen angesprochen werden. Es ist dein Wunsch, dass Menschen dürfen umkehren. Und manchmal sage ich auch, Gott, es ist dein Problem, wenn Menschen nicht zum Glauben kommen, weil es ist ja dein Wunsch. Und wenn ich so bete, kann ich mich immer wieder daraus aufrichten, nicht ich muss es machen, sondern Gott macht es. Und manchmal da braucht er mich. Und das gibt mir wie auch so einen gesunden Umgang damit, dass wenn ich vielleicht Misserfolg habe, kann ich sagen, okay, es ist Gottes Sache. Nur der Heilige Geist kann das schaffen, dass im Herz etwas geht. Und wenn etwas darf passieren, dann hilft mir das auch, dass ich eben den Gott auch die Ehre gebe und nicht das Gefühl habe, gut gemacht, Gehrig. Du hast verstanden, wie es geht, oder? Das hilft mir dann auch, um wirklich zu sagen, oh, Gott ist der, der es macht. Es nimmt mir Druck und wenn etwas Gutes passiert, bewahrt es mich auch von Hochmut. Aber freuen dürfen wir uns, unbedingt. Und wir sind ja jetzt mitten im Advent. Und die Krippe steht ja für ganz viel. Jesus, man sagt und liest, Jesus ist in so einer Krippe, ist ein Mensch geworden, ist auf die Welt gekommen und in einer Krippe hat er die ersten Begegnungen gehabt mit den Hirten, mit den drei Weisen und hat er angefangen, sein Licht, sein Lächeln, sein Sein in die Welt hineinstrahlen, in einer Futterkrippe. Das ist eigentlich krass, wie klein sich Jesus gemacht hat und wo er angefangen hat, in die Welt hinein scheinen als Licht. Und Advent heisst ja Ankunft und bedeutet, dass Gott uns Menschen möchte näher sein. Und da kommt Missio Dei, Gottes Mission, ja ganz stark zum Ausdruck. Im Advent erinnern wir uns, dass Gott Mensch geworden ist, dass Gott ganz klein geworden ist, um zu uns auf die Welt gekommen. Und wenn mich manchmal junge fragen, ja, wieso hat Gott müssen Mensch werden? Wieso ist das nötig gewesen? Ich erzähle ihnen eine ganz einfache Geschichte. Und zwar sage ich ihnen, stellt euch vor, ihr geht wandern und seid in einem Wald unterwegs. Und plötzlich knistert es hinter euch. Und es schmeckt so ein bisschen nach Barbecue, aber irgendwie ein bisschen fester. Und ein riesiges Feuer kommt und du denkst, jetzt muss ich anfangen rennen. Da hat es ja einen Waldbrand. Und du bist am Rennen und vor dir siehst du einen riesigen, wirklich gigantisch majestätischen Ameisenhaufen. Und auch wenn du nicht Mitglied bist beim WWF oder beim Naturfreundeverein, der Ameisenhaufen ist so majestätisch, es tut dir wie leid, der Gedanke, dass wenn das Feuer kommt, dass es die Ameisen eigentlich alle brötelt. Und du überlegst dir, was muss ich machen? Was kann ich machen, dass die Ameisen ihren Haufen ganz schnell aus dem Wald verlegen? Du machst ein bisschen Hampelmann und versuchst mit Ameisen zu reden, aber das ist eigentlich mega, das bringt gar nichts, oder? Das wirst du schnell bewusst. Der grösste Dank, den du hast, ist vielleicht, dass die Ameisen dir noch das Bein brünzeln. Und du denkst, was müsste ich machen? Und es gibt eigentlich nur eine Antwort. Du müsstest selber eine Ameise werden. Du mit der Sprache face to face den Ameisen können sagen, Freunde, ich glaube, wir haben ein kleines Problem. Du müsstest dich als Mensch ganz klein machen auf die Stufe von einer Ameise, um von Angesicht zu Angesicht ihnen zu sagen, ich glaube, ihr müsstet etwas verändern. Hey, und das ist ja das, was wir auch im Alten Testament sehen, wo Gott Richter und Propheten schickt und die Menschen brünzeln ihnen ans Bein. Eigentlich sagen sie, Gott, wir haben keine Lust auf den Weg mit dir. Ein Auf und ein Ab. Und Gott, wo wirklich weiss, hey, ich habe einen guten Plan für die Menschen, aber die Menschen sind im Herz böse und machen immer wieder eigene Wege, wo sie sich und anderen schaden. Und eigentlich, sie sind getrennt von mir und getrennt vom Leben und getrennt in der Ewigkeit. Es ist das Feuer, oder, von dieser Welt, wenn wir jetzt wieder im Bild bleiben im Wald, wo Gott sagt, hey, ich wünsche mir so, dass die Menschen ins Leben kommen. Im Alten Testament gibt es auch oft die Situation, dass das Volk Israel sagt, Gott, wo bist du? Hast du uns eigentlich in Quarantäne gesteckt? Und Gott sagt, hey, nein, aber ihr euch in Selbstisolation. Und ich glaube, das ist ein Bild, das wir heute haben. Oder? Gott ist nicht weg. Gott ist nicht weit weg. Gott möchte uns Menschen ja ganz nahe sein. An das erinnert uns der Advent. Aber wir Menschen sind Künstler, uns in Selbstisolation von Gott zu begeben. Wo wir eigentlich müssten wir gar nicht. Aber die Gesellschaft ist in Selbstisolation. Sie wollen ihren eigenen Gott sein, haben kein Interesse mehr an den Weg von Gott. Und wir manchmal auch, oder? Das kennen wir, glaube ich, auch, dass wir so einen Tag oder eine Woche leben und Gott ist irgendwie im Hinterkämmerli und möchte eigentlich viel näher mit uns unterwegs sein. Und Gottes Antwort auf unsere Selbstisolation, auf das ständige Weglaufen von ihm, ist es, dass er in Jesus näher gekommen ist. Er ist Mensch geworden. Dass er uns von Angesicht zu Angesicht seine Liebe weitergeben kann. Was Jesus predigt hat, wie Jesus gelebt hat, ist ein sichtbares Bild vom unsichtbaren Gott. Gott hat sich durch das Leben von Jesus vorgestellt, wie seine Liebe ist, wie sein Charakter ist, wie er mit uns Menschen unterwegs sein möchte. Und eben bis zuletzt am Kreuz hat er alles gegeben, dass wir dafür Rettung und Frieden haben mit ihm. Und wenn ich an die Krippe denke, die ist leer bereit für die Ankunft von Jesus. Und Advent ist auch immer wieder eine Zeit, wo ich mich frage, wenn mein Herz wie so eine Krippe wäre, habe ich Platz für die Ankunft von Jesus? Oder ist mein Herz voll mit Terminen, mit Gedanken, was andere über mich denken, mit Druck, den ich mir mache, mit Leistung. Oder vielleicht auch mit schweren Sachen, die ich herumträge und eigentlich Gott geben könnte. Bin ich bereit für die Ankunft von Jesus? Ist mein Herz frei, dass Jesus kommen kann? Und das ist dann auch die Frage, wenn wir das Evangelium weitergeben. Wir müssen uns bewusst sein, Menschen, die Gott nicht kennen, ihr Herz ist voll mit dem Lärm und Stress der Welt, Erwartungen, die sie an sie kennen und an andere. Und überlegt mal, wenn das für uns eine gute Botschaft ist, dass wir uns den Stress und den Lärm und die Erwartungen und die Anforderungen eigentlich gar nicht nötig wären, wenn wir uns einfach frei machen von dem und Jesus das kann fühlen. Was für eine gute Botschaft. Geliebt sein ohne Leistung. Angenommen sein ohne Erwartung. Einfach dürfen sein. Das ist eine Freudebotschaft. Wo der Engel zu den Hirten gekommen ist, hat er gesagt, ich habe euch eine gute Botschaft, eine Freudebotschaft. Und der Engel ist ja zu denen, meine Hirten, das haben das sicher auch schon gehört, das sind ja die Letzten in der Gesellschaft. Aber die Ersten, die freudige Botschaft gehört haben. Es ist eine Freudebotschaft. Und mir hilft, wenn ich mir selber bewusst werde, wie gut die Botschaft ist, das Evangelium, dass ich auch selber mit Freude davon erzähle. Weil wenn ich selber davon erfasst bin mit Freude, gebe ich es auch gerne weiter. Und darum glaube ich, dass wenn wir uns überlegen, wie können wir die gute Botschaft weitergeben, ist für mich etwas, mir immer wieder selber bewusst zu werden, wie gut die Botschaft ist. Wir vertreten ja eigentlich an Christi Stadt, sind wir die Boten auf Erde, wo Gott sagt, durch euch möchte ich die Welt versöhnen. Und wie wenn wir von Gott erzählen, wenn wir selber nicht voll sind? Wie wenn wir mit Freude weitergeben, wenn unsere Krippe, unsere Herzenskrippe selber beleidigt ist mit ganz vielen Sachen, aber keinen Platz hat für Jesus? Und da muss auch ich immer wieder selber mein Herz wirklich aufmachen, dass die Liebe von Jesus einfach Platz haben darf. Weil nur mit seiner Liebe kann ich meine Nächsten mit der Liebe Gottes sehen. Nur mit seiner Liebe habe ich Geduld und Ausdauer, zum Menschen nachzugehen, wo ich eigentlich sonst ein bisschen stressen oder manchmal auch nerven. Oder ich vielleicht sage, eigentlich habe ich gar keine Lust. Eigentlich möchte ich jetzt einfach einmal aufs Sofa sitzen und die Füße haben. Mache ich auch. Aber es gibt so einen Moment, wo ich merke, hey, jetzt möchte Gott, dass ich für andere da bin. Und dann gibt es ja auch in der christlichen Szene immer so Diskussionen. Evangelistisch sein. Muss das jeder Christ? Und ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen Berufung und einem Auftrag. Im fünffältigen Dienst haben wir den Evangelisten, den Apostelslehrer, Hirte, Apostellehrer, Propheten, Evangelisten. Und das ist eine Berufung, dass dann jemand heilsam offiziert wird, als Lehrer, oder? Oder als sagt, hey, ich habe die Gabe zum Lehren und kann das in meinem Arbeitsfeld leben. Und jemand sagt, hey, ich habe Berufung als Evangelist und vollamtlich oder bewusst gebe ich meine Ressourcen ins Reich Gottes in diesem Dienst. Aber der Auftrag im 1. Petrus 3,15, dass wir jederzeit bereit sind, von dieser Hoffnung weiterzugeben, die uns selber erfüllt, das ist ein Auftrag an jeden Christ. Und darum glaube ich, evangelistischer Lebensstil, so zu leben, dass mein Leben auf die Liebe von Gott hinweist, das braucht nicht nur Wort, sondern vor allem auch Taten, oder? Der Franziskus hat mal gesagt, verkündige das Evangelium, wenn nötig, brauch Worte dazu. Und ich bin überzeugt, wenn man es so lebt, dann werden die Leute fragen, was ist bei dir anders? Und dann schaffen wir eine super Grundlage, dass wir ein Wort brauchen. Ich glaube auch, wenn man Freundschaften lebt, oder? Wenn man einfach beim Nachbarn gehen läuten, wenn wieder ein Alpha-Life-Kurs stattfindet und uns eins bis zweimal im Jahr zeigen, dann ist das nicht eine gute Grundlage, dass sie Interesse haben, mit uns über den Glauben zu reden. Aber wenn ich sage, hey, ich investiere mich, ohne ihm jedes Mal die Bibel über den Kopf zu ziehen und möchte ihm ein Freund sein, unabhängig, ob er Interesse zeigt am Evangelium. Ich interessiere mich für sein Leben. Gehe mit ihm vielleicht mal an einen Eishockey-Match, wenn er Fan ist, und zeige ihm, hey, ich habe Interesse an dir. Dann bin ich überzeugt, wird er irgendwann auch Interesse haben an deinem Leben. Und wird dich fragen, was glaubst du eigentlich? Und das ist eine gute Grundlage, dann, um davon zu erzählen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Es ist eine Freudenbotschaft. Und jeder von uns möchte Gott brauchen. Und weiss, Gott ist auch, also, wenn wir möchten Affoltern erreichen, wenn wir möchten die Schweiz und die ganze Welt erreichen mit dem Evangelium, es braucht jeden. Es braucht jeden mit dem, was du hast, dort, wo du bist. Und es gibt in der Bibel eine ganz ermutigende Geschichte, die ich jetzt noch möchte erzählen, und zwar die Berufung von Mose. Weil der Mose hat ja das Gefühl gehabt, ich und Gott, das war es. Oder er hat ja, als er 40 war, hat er das Gefühl gehabt, irgendwie glaube ich, möchte Gott mich brauchen als Prinz, dass mein Volk frei wird. Und aus eigener Kraft hat er was angebracht? Einen ägyptischen Wärter erschlagen und hat müssen aus Ägypten flüchten. Und der hat wahrscheinlich das Gefühl gehabt, hey, nein, Gott kann mich sicher nicht mehr brauchen. Und leider gibt es auch oft bezüglich Evangelisation, dass wir uns aufmachen und so etwas, was nicht funktioniert, dass wir das Gefühl haben, okay, Gott kann mich da nicht brauchen, ich tue, glaube lieber einfach ein bisschen beten. Beten ist natürlich super wichtig, aber lass dich nie entmutigen von einem negativen Erlebnis. Weil das gibt es in der Bibel so oft. Und wenn der Mose hat 40 Jahre Schöf gehütet und war 80 gewesen, wo Gott ihm im brennenden Busch erschienen ist. Und auch das ist eine riesen Ermutigung. Wir sind nie zu alt. Es geht nie zu viel Wasser darin ab, als dass Gott dich nicht möchte und kann brauchen. Und Gott ist Mose in seinem staubtrockenen Alltag erschienen. Nicht auf einem auf einer christlichen Konferenz, wo der Lob so intensiv war. Er war am Schafhüten und Gott begegnet ihm. Und das finde ich so schön. Oder Gott, der näher kommt in unseren Alltag. Wir müssen nicht in einen vollzeitlichen Dienst gehen, dass Gott dir begegnen kann und dir sagt, ich möchte dich brauchen. Sondern er begegnet dir dort, wo du bist. Und dann, was auch wichtig ist, oder? Der Mose hat sich auf die Begegnung eingelassen. Er hat sich aufgemacht zu dem Busch. Und ist nicht einfach davon weggelaufen und gesagt, ja. Oder Gott zwängt sich uns nicht auf. Es braucht auch immer von uns einen Schritt auf Gott zu. Genau, und der heilige Boden. Oder wenn die Gegenwart von Gott kommt, dann ist das heilige Boden, wo Gott uns heiligt, ausrüstet. Wo Gott uns gibt, was wir brauchen, für was er uns möchte brauchen. Und jetzt, der Rest der Predigt sind eigentlich nur noch Bibelvers. Nicht, weil ich mir es besonders einfach machen möchte. Manchmal wäre es eigentlich auch fast das Beste, wenn man die Bibel mehr reden lässt. Aber einfach, weil der Dialog, oder oh, jetzt PowerPoint ein bisschen verzogen, das ist egal, Mac und Windows haben sich aber nicht so gern. Also ich habe einen Mac, das ist wichtig. Nein. Also, Gott sagt, ich habe den Hilfsschrei von den Leuten von Israel gehört, ich habe gesehen, wie grausam die Ägypter sie unterdrücken. Gang du jetzt, ich schicke dich zum Pharao, du sollst mein Volk, diese Eliten aus Ägypten rausführen. Und für uns kann das eigentlich, Gott ist noch der gleiche Gott, er sieht die Hilfsschrei von uns Menschen, er sieht das Unrecht auf dieser Welt. Und er sagt auch zu dir und mir, hey, an Christi statt sende ich dich in die Welt, zu diesen Leuten, dass, du sie darfst rausführen aus dem Verlorensein, aus dem Trenntsein von mir. Und was sagt der Mose? Ich? Ha, wer bin ich? Wie kann ich zum Pharao gehen und das Volk aus Ägypten rausführen? Sorry, Gott, ich glaube, da hast du den Falschen verwünscht. Kennst du das? Wenn du irgendwie den Eindruck hast, Gott bewegt dich, und das Einfachste ist einfach zu sagen, ich? Nein. Wer bin ich schon? Ich, 80-jährig, hier in Midian. No way. Mich kann Gott nicht brauchen. Kennst du das? Ja. Aber man muss nicht 80 sein, um das Gefühl zu haben. Und Gott sagt, ich werde dir beistehen. Das sind übrigens, ich könnte das so nachlesen, Mose, es ist fast 1:1 so. Ich werde dir beistehen. Und das ist eigentlich schon mega viel. Wenn Gott dir das sagt, müssten wir eigentlich das Gefühl haben, jetzt müsste Mose eigentlich gecheckt haben. Und ich bin überzeugt, Gott hat uns das auch schon gesagt. Vielleicht haben wir nicht wollen hören oder es ignoriert bewusst. Aber wir suchen doch auch Ausreden. Und der Mose sagt, wenn ich jetzt aber zu den Leuten von Israel komme und zu ihnen sage, der Gott von eurer Vorfahren hat mich zu euch geschickt und sie mich dann fragen, wie ist sein Name, was soll ich ihnen denn sagen? Und er sagt so, ja, es ist ja schon gut, wenn du mir beistehst. Aber wenn ich dann von dir erzähle und sie mich fragen, wer du denn bist, was soll ich denn sagen? Und das ist ja oft auch so etwas, wo uns hindern kann, von Gott zu erzählen, wenn wir das Gefühl haben, ja, wie erzähle ich denn von Gott? Wie kann ich das weitergeben? Hey, und ich glaube, da gibt es wie zwei Antworten, es gibt sicher noch mehr. Eins ist, es gibt so viel gute christliche Literatur, es gibt Bibel, es gibt Kurs. Also wenn man sich nicht sicher fühlt, wie man das Evangelium weitergeben kann, dann kann man sich selber helfen und sich weiterbilden. Und das würde ich jedem Christ von Herzen empfehlen. Um über die Freudenbotschaft, über das Evangelium, dass man das in 10 Minuten weitergeben kann, das kann man lernen. Und ich würde es jedem wirklich empfehlen. Sich bewusst entscheiden, dass man da ein bisschen bibelfit ist. Und dann die zwei Komponenten, der Heilige Geist. Oder? Ich sage einmal, alles, was ich in meinem Rucksack habe, das kann der Heilige Geist auch rausnehmen. Und manchmal schenkt er sogar auch noch etwas spontan, das ist super. Aber wir haben auch die Verheißung, dass der Heilige Geist, und zu dem kommen wir dann nachher noch, dass so, wenn wir gefragt werden, Jesus hat den Jüngern gesagt, wenn ihr gefragt werdet, habt keine Angst, was ihr sagen sollt, der Heilige Geist wird durch euch reden. Und da glaube ich, es verbunden sein mit Gott, befähigt, um von ihm zu erzählen. Aber um die Unsicherheit, was ich sagen soll, kann man sich wirklich auch weiterbilden. Oder sie einfach Bibel lesen, gute Bücher lesen, Kurs machen. Da gibt es so ein riesiges Angebot, dass man manchmal schon gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Aber Jesus, der Mose sagt auch, wie soll ich das machen, was soll ich ihnen sagen? Und Gott sagt, sag ihnen, der Ich bin da, hat mich zu euch geschickt, der Herr. Er ist der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ich bin da. Und Gott verweist eigentlich da auf einen von seinen ältesten Namen, wo wahrscheinlich der Israeliten irgendwo im Hinterkästchen müsste bei ihnen Leuten, auch nach 400 Jahren gefangen sind in Israel, dass da irgendwie mal ein Gott war. Und vor allem Abraham, Isaac und Jakob, die Volkshelden, die von Generation zu Generation haben mir die Geschichte weiterverzählt. Vielleicht, ja gut, Nachgeschichte sind es nicht immer gewesen. Aber die Israeliten haben das gehört. Wenn man sagt, er, der Gott Abrahams, Isaac und Jakobs, wenn der Mose mit dem kommt, dann macht es bei allen Kling-Kling, oder? Und sagt, wow, wenn es den Gott wirklich gibt, wenn der uns wirklich nicht vergessen hat, wo unsere Stammväter, unsere Helden schon begleitet hat, das ist krass. Und wie könnte man das heute übersetzen? Eigentlich würde ich sagen, genau gleich. Wenn Gott dir und mir Zusage gibt, ich, der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, Ich, der Gott, der dich geschaffen hat. Ich, der Gott, der die ganze Welt in der Hand hat. Ich, der, der schon immer da war, bin mit dir. Was bitte noch mehr könnte uns begleiten als der Gott, der die ganze Welt in der Hand hat? Und ich glaube, wenn wir das nicht lange zum mutig sein und das Evangelium weitergeben, was könnte ich noch mehr bekommen als das? Als die Zusage, dass Gott, der alles geschaffen hat, mich begleitet. Ich glaube, viel mehr gibt es nicht. Oh, Mose ist noch nicht genug gewesen. Und was ist, wenn die Leute von Israel mir nicht glauben und auf mich hören, sondern behaupten, der Herr ist egal und erscheinen, was soll ich denn machen? Und das ist doch auch so eine Angst. Was, wenn sie es blöd finden, was ich erzähle? Was, wenn sie es nicht glauben? Das ist ja recht frustrierend, wenn du mal den Mut hast und einem Arbeitskollegen oder einem Freund von Gott erzählst und du hast das Gefühl, er versteht Bahnhof. Das kann recht demotivierend sein. Was soll ich denn tun? Fragt auch der Mose. Und da habe ich jetzt den Bibelvers ein bisschen zusammengefasst. Gott sagt ihm, hey, ich werde das Wort durch Zeichen bestätigen. Also, wenn ihr das nicht kennt, lese es nach. Der Stock, der sich in die Schlange verwandelt. Hand, die aussätzig wird. Wasser, das zu Blut wird. Und das ist natürlich jetzt schon ein bisschen krass, oder? Also ich glaube, ja, Gott ist schon der gleich. Und wer weiß, vielleicht bestätigt Gott bei dir das mal so. Aber ich glaube, die Hauptaussage ist, dass Gott einfach nochmal sagt, ich bin mit dir und ich lasse dich nicht im Stich. Im Kontext von Ägypten, wo es ganz viel Magie und Zauberer hatte, war das natürlich eine Art, um zu zeigen, mein Gott ist mächtig. Und mein Gott ist da. Und mein Gott ist real. Und ich glaube, das, was man für heute mitnehmen kann, für die heutige Zeit, ich bin mit dir. Und trau du mir zu, dass ich etwas mache, was du dir nicht vorstellen kannst. Trau mir zu, dass ich den Gott Übernatürliches kann schaffen, wo du aus eigener Kraft nicht fertig bringst. Und Gott sagt eigentlich, ich bin mit dir. Und ja, ich kann Übernatürliches vollbringen. Und ich glaube, etwas vom Übernatürlichsten, was ich heute erleben kann, ist, wenn ein Mensch, der Gott nicht kennt, zum Glauben kommt. Wenn ein Mensch, der seit 30 Jahren ohne Gott lebt, irgendwo im Herz bewegt wird durch etwas, wo ich ihm weitergeben darf oder wo Gott ihm begegnet durch die Begegnungen, die ich mit dem Menschen haben kann. Und der Mose sagt, ach Herr, ich habe doch noch nie gut, oder der Mose geht langsam die Ausreden aus, aber er bringt alle, die er findet. Vielleicht kennst du das auch. Ich konnte noch nie gut reden und auch seit du mit mir, dem Diener, redest, ist das nicht besser geworden. Ich bin im Reden viel zu schwerfällig und zu unbeholfen. Und das habe ich auch schon von vielen gehört. Ah, Luca, weißt du, kannst das viel besser, mach doch du das. Ich kann das nicht so gut. Und ich muss ihnen sagen, hey, ihr Lieben, ich bin nicht Elektroinstallateur und auf dieser Baustelle, wo du bist. Ich bin nicht in der Kita. Ich bin nicht in dem Treuhandbüro, wo du arbeitest. Es braucht dich. Du hast Beziehung zu diesen Menschen. Und vergleich dich nicht mit jemandem, der es besser kann. Mach das nicht zum Argument, dass du nicht gut kannst reden. Weil du musst ja eigentlich, Gott redet ja durch dich. Natürlich, das klingt jetzt mega einfach in der Theorie. Aber ausprobieren müssen wir es halt wirklich selber. Die Erfahrung, dass der Heilige Geist durch uns redet, kann jeder Christ machen. Es braucht Mut, das ist so. Aber schlussendlich ist es so Gott, der möchte reden. Und wenn wir das Gefühl haben, wir können es nicht, umso besser. Je schwächer wir sind, desto stärker kann Gott in uns sein. Heisst ja im Korinther. Gott ist stark in unserer Schwachheit. Ja, da sehen wir wieder, es ist verzogen. Gott sagt, wer und da, also ich glaube, da fährt jetzt Gott richtig auf. Er sagt, wer hat den Menschen die Sprache gegeben? Wer macht Menschen stumm oder taub? Wer macht sie sehend oder blind? Ich bin der Herr. Also heieiei, Mose, gang jetzt. Ich werde dir helfen und dir sagen, was du sollst. Und dir sagen, was du sollst reden. Gott fährt nochmal richtig auf und sagt, ich bin der, wo die Menschen gemacht hat, wo die Menschen in der Hand hat. Also, gang jetzt, ich bin ja mit dir zum dritten, vierten, fünften Mal. Und der Mose geht wirklich jetzt das Argument aus. Und schau, das Leben mit Gott basiert ja immer auf einer freien Entscheidung. Das steht für das Leben mit Gott, aber auch das Unterwegssein mit Gott. Und kennst du die Antwort? Ich habe keine Lust. Ich glaube, so offensiv würden wir das Gott nie sagen. Und wir würden wahrscheinlich auch nie zugeben, in einem Kleingruppengespräch oder einem Hauskreis, weißt du, diese Woche, ich habe einfach keine Lust auf Gott. Ich habe überhaupt keine Lust gehabt. Vielleicht, wenn das Vertrauen stimmt, wäre schön, könnte man das ehrlich sagen, weil ich glaube, wir kennen das alle. Heute habe ich einfach keine Lust. Und der Mose sagt, nimm mir es nicht übel, aber schick doch einfach einen anderen. Es ist so, das, was schön ist, es ist so menschlich. Und Gott hat den Mose so gewaltig gebraucht. Das kann doch uns Mut machen. Wenn du Gott die Ausletzung gegeben hast, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Die gute ist, es ist für Gott kein Hindernis, dich zu brauchen. Die schlechte ist, eigentlich akzeptiert Gott die Ausrede nicht. Ist eigentlich auch gut. Ist eigentlich auch gut. Also Gott hindert es nicht, dich zu brauchen, wenn du die Ausrede bringst. Gott sagt, schau, du hast doch einen Bruder, den Leviton, ich weiss, dass er gut reden kann. Er ist auf dem Weg zu dir und wird sich freuen, wenn er dich wieder sieht. Du sagst ihm alles, was er soll reden. Ich helfe dir dabei und ich helfe auch ihm. Und was wir hier sehen, ist, Gott macht eigentlich einen Kompromiss mit dem Mose. Er sagt, schau, ich werde dich brauchen und ich stelle dir jemanden zur Seite, dass es dir ein bisschen Sicherheit gibt. Und ich werde euch beide brauchen. Und darum glaube ich auch, es lohnt sich manchmal auch mit Gott ein bisschen zu fighten im Gebet. Und ihm wirklich auch zu sagen, Gott, ich habe keine Lust. Weil plötzlich bekommst du vielleicht die Idee, hey, vielleicht könnte ich das mit meinem Kollegen aus der Kleingruppe machen. Oder vielleicht wäre das ein cooles Projekt, das Ehepaar, wo man dann gabenorientiert kann etwas miteinander machen. Und wir kennen die Geschichte von Israel. Es ist eine Sache, das Volk Israel aus Ägypten zu führen, aber eine andere Sache, Ägypten aus dem Volk Israel zu führen. Und ich glaube, das ist auch ein Bild für uns als Christen. Es ist eine Sache, dass wir Frieden haben mit Gott und frei werden von unserem Ägypten, frei werden vom Trennsein mit Gott. Aber es ist eine andere Sache, das alte Denken, ich kann es nicht, Gott kann mich nicht brauchen, ich bin zu wenig. Ich muss leisten im Sinne von, ich vergleiche mich mit anderen. Es ist das Denken, dass das wirklich auch rausgeht, das ist etwas anderes. Und ich glaube, der Schritt zu sagen, ich möchte anderen von Gott erzählen, müssen wir uns auch von so alten Denkmustern lösen. Und ich könnte euch nochmal sagen, so wie dass Gott dann auch am Josua, am Nachfolger von Mose, gesagt hat, ich sage dir noch einmal, sei mutig und entschlossen, hab keine Angst und lass dich durch nichts erschrecken, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. In der Weihnachtszeit erinnern wir uns, dass Gott uns näher gekommen ist und in Jesus die grosse Rettungsaktion von Gott gestartet hat. Ich möchte nochmal fragen, haben wir Platz für Jesus und seinen Frieden? Was steht seiner Ankunft bei dir im Weg? Und Gott lässt dich und mich ein, anderen Menschen von dieser frohen Botschaft zu erzählen, so wie die Engel der Hirten eine Freudebotschaft gebracht haben. Gott wird Mensch. Immanuel, der Retter, ist da. Amen. Ich möchte nur beten. Vater, ich danke dir, dass du Mensch geworden bist. Dass du auf die Welt gekommen bist, dich klein gemacht hast. um uns von Angesicht zu Angesicht zu begegnen und uns deine Liebe weiterzugeben, vorzuleben. Danke, dass du, ja, was eigentlich schön besinnlich anfängt mit der Weihnachtsgeschichte, in dieser Kippe, die aufhört am Kreuz, dass du alles gegeben hast, dass wir versöhnt sein mit dir. Was für eine gute Botschaft, dass wir nicht mehr getrennt sein müssen, dass Versöhnung und Frieden möglich ist. Und ich bitte dich, Vater, dass du unsere Herzen immer wieder prüfst. Was ist in unserer Herzensrippe, wo vielleicht der Platz beleidigt, wo dir gehört? Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns so erfüllst mit dieser Freude, mit dieser Hoffnung, mit dieser Liebe, dass wir gar nicht anders können, als davon weiterzugeben. Dass du in unserer Sehnsucht eine Leidenschaft wächst, um anderen Menschen davon zu erzählen. Ich bitte dich, dass du teils am Erfolter als Gemeinde segnest, dass sie eine Gemeinde dürfen sein, wo sich sehnt, dass die Freudebotschaft rausgeht in den Alltag zu den Menschen. Und ich bitte dich auch, dass du uns hilfst, dort, wo wir irgendwie das Gefühl haben, du kannst uns nicht brauchen. Oder wo wir uns vergleichen. Bitte nimm die Gedanken von uns, weil sie sind nicht von dir. Danke, dass du, so wie du an Mose gesagt hast, ich bin mit dir und werde meine Worte in dein Maul legen, dass du auch heute noch der gleiche Gott bist und durch uns redest und uns brauchst, dort, wo wir sind, mit dem, was wir haben. Danke, sind auch unsere Ausreden und unsere Schwachheit kein Hindernis für dich, uns zu brauchen. Und so bitte ich dich, tue du dein Werk durch deine Menschen hier in Affoltern. Amen.